Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Mit einem der beliebtesten deutschen Schauspieler, Kostja Ullmann. Er ist erst 35 und schon mit vielen Preisen ausgezeichnet worden, hat mit Filmen wie Happy Burnout oder Drei Türken und ein Baby viele Menschen zum Lachen gebracht. Außerdem gilt er als absoluter Frauenschwarm. Herzlich willkommen, Kostja Ullmann.
Moin, moin, schönen guten Tag.
Und als Hundeversteher seit kurzem auch. Der Lev Buchs Komödie Wuff, wo Sie ja eine Hauptrolle spielen, ist gerade im Kino angelaufen. Eine Komödie mit Zweibeinern und Vierbeinern. Mhm. War das Ihr erster Dreh mit Hunden?
Ja, war mein erster Dreh mit Hunden und auch überhaupt mit Tieren so richtig. Und das ist auch gar nicht so einfach dann gewesen. Zumal ich auch eher der Katzentyp bin, muss man sagen.
Ah ja, gibt ja also, Hunde und Katzenmenschen. Also eben, Sie sind richtig. Eher der Katzenmensch.
Ja, obwohl ich bin mit Katzen aufgewachsen. Deswegen wurde ich gezwungen, Katzenmensch zu sein. Ich hätte mich auch gut mit Hunden vertragen. Aber das war schon beim Dreh gar nicht so einfach, denn wir hatten einen wirklich tollen Hund, den Bosa. Der sah toll aus, hat aber nicht immer genau das gemacht, was er hätte machen sollen. Und so mussten wir ganz schön viel improvisieren und machen, damit es dann irgendwie auch funktioniert. Aber ich glaube, am Ende hat es ganz gut geklappt.
Wir sprechen da noch intensiver über den Dreh. Mhm. Wir wollen Sie aber auch als Mensch, Kostja Ullmann, ein wenig näher kennenlernen in der Sendung. Ich habe mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay? Mhm. An meinem Schauspielerberuf macht mir am meisten Spaß.
Immer wieder in neue Rollen hineinzuschlüpfen.
Manchmal nervt mich am Schauspielerdasein.
Negative Seiten an mir herauszufinden.
Über den roten Teppich zu laufen.
Gehört leider einfach dazu.
Macht Ihnen aber nicht so viel Spaß, oder?
Also ich mache diesen Beruf nicht, um über diesen roten Teppich zu laufen. Ich stehe nicht selber so gerne im Mittelpunkt. Und auf dem roten Teppich bin es nun mal leider ich, der da rüber geht und nicht meine Figur oder meine Rolle, die ich spiele. Deswegen fühle ich mich jetzt nicht so extrem wohl, aber man gewöhnt sich immer besser daran.
Meine bislang für mich persönlich härteste Filmrolle war?
Das ist schwierig. Ja, doch, mein Blind Date mit dem Leben. Als ich einen Blinden gespielt habe, beziehungsweise einen fast Blinden, der trotzdem eine Hotelfachausbildung machen wollte. Und schwierig war es deshalb, weil es einmal eine wahre Geschichte war und es gar nicht so einfach war, dem wirklichen Salier, den ich spielen durfte, gerecht zu werden mit dem, was man da macht. Aber auch so die Gratwanderung hinzubekommen, einen fast Blinden zu spielen, der den Sehenden mimt die ganze Zeit. Ja, und das ist, glaube ich, so, dem Zuschauer das irgendwie verständlich zu machen, war gar nicht so einfach.
Am wichtigsten in meinem Leben ist mir?
Meine Familie.
Ich kann mich ärgern über?
Schrägstrich und der HSV natürlich. Also Schrägstrich
Familie. Das hätte aber auch zum Ärgern gepasst.
Das ist ja, das stimmt. Der HSV. Ja, das kommt auch dazu, auf jeden Fall. Was ärgert mich am meisten? Der HSV, selbstverständlich.
Wenn ich sonntags frei habe, sehen meine Sonntage wie folgt aus.
Ja, wenn der HSV da spielt, gehe ich natürlich ins Stadion oder gucke Fußball, wenn sie auswärts spielen. Ansonsten laufe ich gerne um die Alster oder gehe in den Hafen in Hamburg.
An Hamburg mag ich?
Den HSV, okay, ich höre jetzt auf mit dem HSV. An Hamburg mag ich die Entspanntheit, dass man so easy runterkommen kann in dieser Großstadt.
An Berlin mag ich?
Die kulturelle Vielfalt.
Wenn ich einem Kind eine Lebensweisheit mit auf den Weg geben dürfte, wäre es die folgende.
Oha. Glaub immer an dich selbst.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wuff heißt die neue Komödie von Detlef Buck, die gerade im Kino angelaufen ist. Eine Geschichte über Hunde und Menschen. Und einen dieser Menschen spielt Kostja Ullmann, unser Gast in SWR1. Leute, es gibt viele, viele Hunde im Film, Herr Ullmann, und ein paar Menschen, auf die sich alles konzentriert. Können Sie kurz zusammenfassen, um was es geht?
Das ist gar nicht so einfach, weil mehrere Geschichten gleichzeitig passieren und geschrieben werden. Und in jeder dieser Geschichte gibt es noch irgendwie Hunde, die das Leben dieser Menschen ja ziemlich krass beeinflussen. Und in meiner Geschichte ist es so, dass die Rolle Ella eine plötzliche Trennung verkraften muss, sich einen Hund aus dem Tierheim holt, um das Leid so ein bisschen zu teilen mit diesem Hund. Und der bringt sie in den Wald und führt sie in den Wald ungewollt. Und da lernt sie den Förster Daniel kennen, der
und das
nicht
sind
so begeistert
sie.
Ist. Ja, selbstverständlich. Wenn man einen Förster in Deutschland sucht als Schauspieler, dann holt man den Kostja Ullmann, selbstverständlich.
Das klingt irgendwie nach Rosamunde-Pilcher so ein bisschen.
Ist es überhaupt nicht, denn Daniel ist erstmal überhaupt nicht begeistert von diesem Hund, weil das ein Streuner ist und von natürlich auch nicht von Ella. Und aber natürlich passiert da noch so ein bisschen was.
Sie hatten ja schon erzählt, Drehs mit Tieren sind eine besondere Herausforderung, auch wenn es dressierte Filmtiere sind. Wie oft mussten Sie die Szene mit den Hunden wiederholen, bis sie im Kasten waren?
Einige Male natürlich, da wir jetzt keinen richtigen klassischen Filmhund hatten. Also wir hatten schon eine Tiertrainerin, eine Hundetrainerin mit am Set jeden Tag. Aber es war noch ein sehr junger Hund, den wir hatten. Aber der Regisseur Detlef Buck war so begeistert von ihm und wollte ihn unbedingt haben. Und so hieß es viel improvisieren. Also wir mussten schon sehr auf den Hund achten, auf ihn reagieren und die Szene einfach so umschreiben, dass es irgendwie funktioniert. Und ich glaube, ab Drehtag 30, also kurz vor Ende, hat der Hund auch das gemacht, was wir machen wollten.
Ich glaube, der haut auch in Wirklichkeit ganz gerne ab, ne? Im Film hat er das ja auch immer
richtig getan. Genau, der haut immer gerne ab und ich bin auch gespannt. Wir haben jetzt Premiere und da wird der Hund auch dabei sein, über den roten Teppich laufen. Ich bin gespannt, ob das so gut geht.
Am besten an der Leine, würde ich vorschlagen. Also ich persönlich fand ja die französische Bulldogge Elfriede ganz besonders charmant, muss ich sagen.
Sehr süß, ja, das stimmt.
Gab es einen Hund, der Ihnen besonders ans Herz gewachsen ist?
Das ist jetzt doof, dass ich das sage, aber wahrscheinlich ist es eher die Katze gewesen von Malte Kelly. Ich bin eher der Katzentyp. Ich hatte selber Katzen, als ich Kind war. Wir hatten zwei Kater und mit denen habe ich irgendwie noch einen besseren Draht. Ich liebe Hunde auch, finde die ganz toll. Ich glaube, so meine Lieblingshunderasse ist so ein Magier-Wiesler heißen die, glaube ich. Unheimlich intelligent, sehr zeitaufwendig, muss man gut trainieren. Deswegen ist so eine Katze ein bisschen entspannter, glaube ich. Deswegen war ich auch immer eher der Katzentyp, weil man wusste, ich muss jetzt nicht früh aufstehen und mit den Gassi gehen. Die Katze macht ihr eigenes Ding. Das war immer so mein Ding, glaube ich.
Mit Pferden haben Sie schon gedreht, fällt mir ein. Bibi
stimmt.
Und Tina.
Um Gottes Willen, konnte ich das vergessen? Ja, obwohl ich ja gar nicht, ich habe ja einmal kurz auf dem Pferd gesessen, nur am Ende des Bibi und Tina Drehs.
Und geklampft, ne?
Und geklampft, Gitarre aber hallo, also romantischer ging es ja nicht mehr als in dieser Szene. Für Susanne sage ich nur, für Susanne, ich habe sie nicht vergessen.
Immerhin mussten sie diesmal nicht singen als Förster.
Ja, ich hatte auch die Befürchtung, wenn man mit Buck dreht, muss man sich auf alles bereit machen und alles gefasst machen. Aber diesmal musste ich Gott sei Dank nicht singen. Also das Publikum kann entspannt ins Kino gehen, keine Angst.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Kostja Ullmann aktuell zu sehen als Förster im neuen Film von Detlef Buck. Wuff heißt er, denn die Hauptfiguren sind in erster Linie Hunde, in zweiter Linie erst Menschen. Das Reizvolle am Schauspielerdasein ist ja, dass man verschiedene Rollen, verschiedene Lebenswelten kennenlernt, auch ganz viel Neues immer wieder lernen kann. Für den Film Groupies bleiben nicht zum Frühstück, wo sie einen Popstar gespielt haben, haben sie, glaube ich, Gesangsunterricht genommen, für einen anderen Film Klavierspielen gelernt. Mussten sie für Wuff irgendwas lernen, was sie noch nicht konnten?
Also ich musste es nicht, aber ich tue es immer ganz gerne natürlich. Und ich wusste auch nicht, was es heißt, Förster zu sein, so davor. Ne? Dann habe ich mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt und was es heißt, was ist eigentlich der Wald und was macht den aus? Und dann habe ich ein ganz tolles Buch in die Hände bekommen. Das hat mir, glaube ich, auch Buck empfohlen. Das ist von Peter Wohlleben, Geheime Leben der Bäume.
Das ist unser SWR1-Förster.
Ach, ehrlich?
Ja.
Und was für ein tolles Buch und was für eine abgefahrene Welt. Und ich glaube, wenn man ganz normal immer durch den Wald geht oder durch den Park, ist einem gar nicht bewusst, was um einen herum da alles passiert. Wenn man das Buch von Peter Wohlleben gelesen hat, es gibt auch ein Hörbuch, kann ich auch sehr empfehlen von ihm, oder es gehört hat, geht man mit ganz anderen Ohren und Augen durch den Wald. Also was da für Leben stattfindet und wie das da alles funktioniert, ist so beeindruckend. Ich habe mich beim ersten Drehtag im Wald kaum getraut, mich zu bewegen oder auf eine Wurzel zu treten oder irgendeinen Ast abzubrechen, weil ich dachte, oh mein Gott, Leute, passt auf, das ist alles Leben hier um euch herum, ja, macht keinen Mist. Und das ist schon also wirklich toll und damit habe ich mich natürlich so ein bisschen auseinandergesetzt und das war sehr spannend.
Und der Förster, den Sie spielen, hat ein Problem, er kann keine Kinder zeugen, was auch für seine Filmpartnerin ein Problem ist, für ihre Filmpartnerin ein Problem ist, die sich Kinder wünscht. Sie gelten ja selbst auch als extrem kinderliebt. Stimmt's, dass Sie sich mal ernsthaft hätten vorstellen können, als Alternative zum Schauspielerdasein Erzieher zu werden?
Ja, ich finde das immer noch ein spannender Gedanke. Also ich meine, der Schauspielerruf hat halt wirklich keine Sicherheit. Deswegen weiß man nie, wie lange es geht und wie es weitergeht. Und ich fand die Idee immer ganz gut. Ich habe damals ein Praktikum im Kindergarten gemacht, im internationalen Kindergarten in Hamburg. Habe sehr viel gebabysittet neben der Schule her und merkte, dass ich einen ganz guten Draht zu Kindern habe. Und deswegen fand ich die Arbeit mit Kindern immer ganz spannend. finde den Gedanken immer noch gut, irgendwann später vielleicht einen Kindergarten zu eröffnen. Kitas werden immer noch gebraucht und vielleicht dann nicht als Erzieher, aber als Leiter des Kindergartens oder als Namensgeber oder was auch immer. Ja, finde ich immer noch eine spannende Idee.
Und eigene Kinder kriegen können sich wahrscheinlich
auch vorstellen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Erstmal bin ich stolzer Onkel mit zwei ganz süßen Nichten im Alter von 1 und 3 und das ist auch schon ordentlich Arbeit.
Wer als Mutter ihrer Kinder in Frage käme, ist auch klar. Ihre Frau, die Fernsehmoderatorin Janine Ullmann, einst Reinhardt, mit der sie seit 2 Jahren verheiratet sind. Wie lange kannten sie sich, bevor sie geheiratet haben?
Oh, das ist jetzt ganz schwierig. Ganze 10 Jahre kannten wir uns davor schon. Also es hat lange gedauert, bis ich diesen Schritt gewagt habe endlich. Obwohl es einem von Anfang an klar war, dass man heiraten wird und dass das irgendwann passieren wird. Aber da hatte ich wohl eine sehr lange Leitung. Ja.
Sie waren also irgendwie etwas über 20, als Sie sich kennengelernt haben.
Richtig, genau.
Sie behaupten ja von sich, Sie seien äußerst schüchtern. Wer hat wen zuerst angesprochen?
In diesem Fall war es tatsächlich ich, was ich sonst nie gemacht habe. Habe mich nie getraut, irgendwelche Frauen anzusprechen. Aber da merkte ich, jetzt muss ich es mal machen, sonst könnte das in die Hose gehen oder kommt nie dazu. Und sie hat auch an dem Abend so häufig so nett gelächelt, dass ich dachte, ach komm, jetzt, was hast du zu verlieren? Nach 2 Bieren habe ich mich dann auch endlich getraut, hinzugehen. Und es ist ja tollerweise gut gegangen.
Aber wieso haben sie sich vorher nicht getraut, Frauen anzusprechen? Wurden Sie von so vielen Frauen verfolgt, oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich wusste nie, was ich sagen soll. Ich hatte nie einen guten Anmachspruch oder irgendwas und habe mir da sonst irgendwas zusammengestottert und dachte, ah, was passiert? Ich bin ein Mensch, der sehr viel nachdenkt über das, was er macht oder sagen wird und sagen will. Und dann dachte ich mir immer, ja, was ist denn, wenn sie jetzt Nein sagt oder keine Lust hat und mich abblitzen lässt? Und als ich das alles gedacht habe, war sie schon längst wieder weg, also die Frau. Deswegen kam es nie dazu. Und dann hatte ich auch oft das Glück, dass die Frauen mich dann auch mal angequatscht haben. Wahrscheinlich, weil sie genervt waren, dass ich nicht gekommen bin. Ich dachte mir so, jetzt gehe ich mal hin.
Man muss nur lang genug warten,
bis die Frau genervt ist und dann kommt sie schon.
Aussitzen ist schon in der Politik ein bewährtes
das
Mittel.
Stimmt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie waren auffällig oft in letzter Zeit im Kino in Komödien zu sehen. Happy Burnout, Mein Blind Date mit dem Leben. Früher waren es ja oft schwierige, auch ernsthafte Rollen, die Sie gespielt haben. Sei es die des querschnittsgelähmten Pianisten in Warten auf Angelina oder Ode an die Freude. Ein junger deutscher Soldat, der in japanische Kriegsgefangenschaft gerät. Haben Sie inzwischen mehr Lust auf Komödien als früher?
Ja, also ich finde es halt spannend, als Schauspieler sich immer in neue Gefilde irgendwie zu stürzen, ins Unbekannte auch zu gehen. Und ich kannte Komödien noch nicht so wirklich, wusste nicht, was es ist, oder was es heißt, als Schauspieler Komödie zu drehen. Und nach wurden die Angebote in diese Richtung immer mehr, was auch daran liegt, dass natürlich Komödien im deutschen Kino auch gut funktionieren und da mehr produziert wird als irgendwelche dramatischen Filme. Und so habe ich mich da einfach ausprobiert. Ich mache auch andere Filme noch weiterhin. Die sind natürlich nicht so im Rampenlicht unbedingt dann und die kriegen nicht alle so mit. Aber ich finde es toll, wenn ich diesen Mix hinbekommen kann aus Arthouse und schwierigen Themen und Herausforderungen und genauso eine schöne, gute Komödie zu spielen, was genauso eine Herausforderung für mich ist, weil gerade Komödie Timing zu haben und so zu funktionieren, ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt und nicht immer der große Spaß, wie es dann letztendlich auf der Leinwand dann auch aussieht.
Also Detlef Buck mag Komödien, das ist klar. Mhm. Und im Prinzip garantiert sein Name fast schon dafür, dass ein Film ein Erfolg wird. Wie erklären Sie sich das? Was ist das Besondere, da mit ihm zu arbeiten?
Ach, also Buck ist auf jeden Fall ein richtiger Schauspielerregisseur. Der erreicht die Menschen, das, was dahinter steckt, schafft es, Sachen aus einem herauszulocken, wo man selber gar nicht wusste, dass es in einem steckt. Er ist sehr kumpelhaft irgendwie, was ganz toll ist, ist gleichzeitig eine große Respektperson, wenn man auch sieht, was der alles geschafft hat und gemacht hat in seinem Leben. Ist selber auch ein toller Schauspieler. Also es kann aber auch vorkommen, dass er dann sagt, so, wir machen das jetzt so, Kostja, du kommst jetzt hier irgendwie aus dem Bus gesprungen, bei Bibi und Tina war das so, dann sprichst du in die Kamera und dann, verschwindest du wieder im Busch. Ich so, okay, dann proben wir. Ich so, nee, wir drehen direkt. Ich so, what the fuck, wir drehen jetzt sofort, okay, wieso nicht? Und so dreht er zum Teil, also manchmal sehr kamikazehaft irgendwie, aber so holt er Sachen aus einem heraus, die man, ja, die so unerwartet sind, ja, und dann auch sehr spontan und sehr echt sind. Und das
verhindert, dass man zu lange über eine Sache nachdenkt.
Vollkommen richtig,
auch,
genau. Ne?
Sie kennen die Schauspielerei von der Pike auf. Sie sind selbst in einer Künstlerfamilie groß geworden. Ihr Vater war Schauspieler, die Mutter Tänzerin, ihre älteste Schwester ebenfalls Schauspielerin. Und ihre Eltern haben in Hamburg sogar eine Schauspielschule gegründet. Wie viel Zeit ihres Lebens haben Sie schon als Kind in Zuschauerräumen von Theatern verbracht?
Ja, es also war vor allen Dingen eine Musicalschule. Das heißt, ich habe dann, also bin eher mit Musical aufgewachsen. Und ich habe eigentlich täglich bei meinen Eltern irgendwie gesessen im Ballettsaal oder auch im Theaterraum von meinem Vater und habe da zugeguckt bei der Arbeit. Und für mich waren das, meine Eltern waren eher Lehrer für mich, denn ich zugeguckt habe bei deren Arbeit. Und es war natürlich völlig normal, mit bildender Kunst irgendwie aufzuwachsen, was ganz spannend war als Kind. Und zum Teil habe ich dann auch mitgetanzt und meine Sachen da gemacht. Und für mich war das dann, ja, als ich dann mit 11, 12 angefangen habe, selber zu Schauspielern und meine ersten Versuche da gemacht habe, war das für mich ein völlig normaler Beruf. Es war nichts Außergewöhnliches jetzt irgendwie. Und ich wusste es damals auch noch gar nicht so wirklich zu schätzen, was ich da mache und wie schwer es ist, sonst in diesen Beruf reinzukommen. Und deswegen bin ich ganz, ganz glücklich, dass ich jetzt diesen Beruf, dass ich davon leben kann und sogar wählerisch sein kann und nur das mache, auf was ich wirklich Lust habe.
Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Also ich habe schon viele Kollegen von Ihnen interviewt, auch namhafte, die nach wie vor Existenzängste haben.
Richtig.
Selbst wenn sie inzwischen gute Rollen haben, aber die Angst, irgendwann ausgenockt zu sein und keiner will einem mehr, die haben viele ganz tief drin sitzen.
Ich glaube, das geht auch nie wirklich weg. Also auch wenn man irgendwie äußerlich auch sehr entspannt ist und ich bin auch ein Mensch, ich glaube immer ans Gute im Menschen und denke immer sehr positiv und glaube immer, es wird schon den richtigen Weg gehen und alles, wie es passiert, hat so seinen Sinn. Aber trotzdem in mir spüre ich auch immer wieder eine Angst, ja, weil es kann sein, dass man tolle Filme gemacht hat, schöne Rollen gespielt hat und das Gefühl hat, oh, jetzt geht's gerade so richtig los und plötzlich hat man wieder 2 Jahre Pause und keine Angebote kommen rein oder nicht die Angebote, die man gerne spielen will. Und also man hat ganz selten genau die Projekte auf dem Tisch liegen, die man auch wirklich machen will. Und deswegen ist es immer so ein Abwägen, okay, ist es diesen Weg, den ich gehen will oder nicht? Und das ist immer ein großer Kampf, den man mit sich selber so zu kämpfen hat. Aber letztendlich muss man dann auch immer das sehen, was man schon geschafft hat, was man machen durfte und das zu schätzen wissen einfach, ja. Und wie viele Leute genau das machen wollen, was man selber macht, also das ist schon sehr bemerkenswert dann.
Und zur Not bleibt ja immer noch die Leitung eines Kindergartens.
Richtig.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten ja gerade kurz über Ihre Kindheit gesprochen. Ihre Mutter hat indische Wurzeln. Dass Sie selbst auch sehr am Buddhismus interessiert sind, hat das was mit der Mutter zu tun?
Ja, auf jeden Fall. Also durch die bin ich damit in Kontakt gekommen. Ich bin daran interessiert, wie ich aber an jeder Religion oder an so Glauben interessiert bin, ohne dass ich selber wirklich einen eigenen Glauben habe. Ich finde es immer ganz spannend, woher das alles so kommt und warum Leute das eigentlich auch brauchen.
Aber Sie sind kein praktizierender Buddhist.
Aber ich bin kein praktizierender Buddhist, nee. Es kommt vor, dass ich, wenn ich in Spanien meine Eltern besuchen gehe, die leben in der Nähe von Malaga, da gibt es eine große Stupa. Da gehen wir dann immer mal hin und laufen dann rum und kommen so zu uns, was immer ganz schön ist. Aber letztendlich kann ich das überall machen, wo ich bin. Ich brauche keinen Platz, keine Stupa, ich brauche keine Kirche, um ja einen Glauben zu haben für mich. Ne? Und deswegen, aber natürlich, meine Mutter, die in Indien geboren ist, ist damit aufgewachsen. Mein Vater ist auch selber praktizierender Buddhist. Die meditieren jeden Tag, sind sehr in sich ruhend. Und ich glaube, das habe ich von denen so ein bisschen bekommen und übernommen.
Sie haben ja, glaube ich, sogar schon mal den Dalai Lama getroffen, ne?
Ja, das war wirklich abgefahren. Da hatte ich die Möglichkeit, ich glaube, das war in Bochum damals, hat er eine Rede gehalten und da wurde ich auch mit eingeladen, was unglaublich war. Und das ist natürlich schon eine irre Erscheinung, der man dann die Hand geben darf und wenn man dem dann zuhört, wenn er spricht. Und das Tolle an ihm ist ja, dass er einfach so ein entspannter Kerl ist, letztendlich, ne? Dass er so einer von uns ist, der irgendwie sagt so, hey, alles ist easy, alles ist gut, wir machen das, glaubt an euch selbst und so und das fand ich sehr beeindruckend.
Lassen Sie uns nochmal auf Ihre Kindheit zurückkommen. Hatte Ihre Mutter aus Indien irgendwelche anderen Traditionen noch mitgebracht, die Sie als Kind gelebt haben?
Also meine Mutter ist ja nur in Indien geboren, in Bombay, also jetzt Mumbai, ist dann aber in England aufgewachsen. Das heißt, die indische Tradition oder das ist alles gar nicht so in unserer Familie wirklich drin. Es ist eher die indische Küche, das ist auf jeden Fall mit angekommen. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, da meine Mutter fast täglich indisch gekocht hat und das für mich auch die leckerste und tollste Küche weltweit ist. Und das ist so das einzige große Überbleibsel, glaube ich.
Was ist mit der englischen Sprache? Ist da auch was hängen geblieben?
Die englische Sprache selbstverständlich auch, ja. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, meine Schwester und ich sind zweisprachig aufgewachsen. Meine Mutter hat nur Englisch mit uns gesprochen. Leider habe ich immer Deutsch geantwortet. Ich habe nicht so gerne Englisch gesprochen, weil es mir irgendwie unangenehm damals war, als Kind vor meinen Freunden Englisch zu sprechen. Fand ich irgendwie blöd und albern. Mittlerweile bereue ich es natürlich. Ich würde schon sagen, dass ich gut Englisch sprechen kann, aber ein bisschen ist schon hängen geblieben.
Sie haben ja bei dem Film Die Tore der Welt von Ken Follett als einer der wenigen Deutschen mitspielen dürfen, neben diversen Hollywood-Stars. Haben Sie da auf Englisch gedreht auch?
Genau, richtig. Da haben wir, ich glaube, das waren knapp 6 Monate in Budapest gedreht, da wurde das ganze Mittelalter.
Also Sie wurden nicht synchronisiert?
Nee. Wurde ich nicht synchronisiert, wir haben alles auf Englisch auch gedreht, richtig.
War das ein Grund, dass Sie so gut Englisch können, dass man Sie da ausgewählt hat für?
Klar, das ist natürlich wichtig, dass man dann irgendwie, also wir haben zwar auch deutsche Rollen gespielt, das heißt auch ein deutscher Akzent war jetzt irgendwie auch gewollt, obwohl ich dann, wenn ich Englisch spreche, eher einen englischen Akzent habe oder einen Dialekt, was immer ganz schön ist und ja, aber natürlich, wenn man zum Casting geht oder ein Casting-Tape einschickt in dem Falle, dann sind sie natürlich, es ist schon wichtig, dass man die Sprache auch gut beherrscht, dass man auch versteht, was der Regisseur von einem will auf Englisch. Und genau, deswegen habe ich dann das Englische gesprochen und auch das Deutsche synchronisiert später.
Also sprachlich stünde eine Hollywood-Karriere auf jeden Fall nichts im Wege.
Ja, oder auch eine Bollywood-Karriere, finde ich auch spannend.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ihre Mutter arbeitete als Tänzerin. Stimmt's, dass sie sie als Kind bestochen hat, damit sie Ballett tanzen?
Ja, das war eine ganz miese Nummer, war das damals. Meine Schwester hat selber auch Ballett getanzt. Seit sie 5 ist, hat sie beim John Neumeier Ballett in Hamburg getanzt, weil es ja eine sehr große, renommierte Schule ist. Und meine Mutter hat sie dann immer hingefahren. Ich war mit im Auto. Und wir sind dann oft irgendwie noch zum Sport oder woanders hingegangen. Und meine Mutter hat wirklich jeden Tag versucht, oder jedes Mal, als wir hingefahren sind zum Ballett, mich da irgendwie auch unterzubekommen. Ich wollte natürlich nie, weil ich wusste, das sind nur Mädchen. Das fand ich natürlich in dem Alter noch ziemlich blöd. Mit 6, da war ich 6 dann. Und dann hat sie irgendwann gesagt, Kostja, wenn du da mitmachst, dann bekommst du auch ein Überraschungsei. Und dann habe ich schon so geguckt, habe noch ein bisschen gezweifelt und meinte sie, okay, du bekommst 2 Überraschungseier. Und zack, war ich beim Ballett 6 Jahre meines Lebens und hatte eine schöne Zeit gehabt. Und leider nur 2 Überraschungseier in 6 Jahren. War nicht so ein guter Deal. Aber
nein, im Nachhinein betrachtet nicht. Wobei, beim Ballett lernen wir schon eine ganze Menge auch für den Körper. Ne?
Ja, ich bin im Nachhinein auch sehr dankbar darüber. Und es war eine wirklich tolle Zeit. Wir sind viel rumgekommen, sind in ganz Deutschland unterwegs an den großen Opern gewesen und haben da getanzt oder uns bewegt. Wir waren ja noch die Kleinen. Und da kriegt man natürlich ganz viel Haltung für den Körper, Rhythmusgefühl, all das auch mit. Und das war schon toll. Irgendwann war ich, glaube ich, vom Knochenbau einfach nicht mehr dafür gemacht, da weiterzumachen, was dann auch ganz okay war. Und so bin ich dann zu anderen Sportarten wie Fußball und Tennis gekommen und habe andere Dinge gemacht.
Auch mit ein paar Jungs zusammen dann mal.
Genau. Ja, richtig männlich geworden bin ich da.
Können Sie heute eigentlich noch gut tanzen?
Also so Anna-Maria Mühe würde sagen ja, ich würde sagen nein. Also mit Anna tanze ich lustigerweise immer sehr gerne. Wir lassen dann echt immer die Sau raus, aber ich bin jetzt keiner, der gerne in den Vordergrund geht. Wie gesagt, sehr schüchtern und so. Da muss ich nicht immer so viel tanzen.
Sie haben ja mit 11, haben Sie gesagt, schon zum ersten Mal auf der Bühne gestanden im Ernst-Deutsch-Theater. Mit 12 hatten Sie Ihre erste Fernsehrolle damals, Alpha-Team. Wie haben Sie das mit der Schule hingekriegt?
Gar nicht.
Klare Antwort.
Ich war ganz schlecht in der Schule zu der Zeit. Aber das war dann auch der Grund, als meine Eltern gesagt haben, okay, du kannst weiter drehen in den Ferien oder wenn deine Noten besser werden. Dann meinte ich, okay, das ist natürlich ein guter Grund, kann ich verstehen, sehe ich ein. Und dann habe ich mich echt bemüht, sodass ich dann in den Ferien auch drehen durfte. Und so ist dann meine schulischen Leistungen auch besser geworden. Und ich durfte dann auch immer mal wieder vor der Kamera stehen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben nach der Mittleren Reife in Hamburg die Schauspielschule besucht. Jetzt hatte Ihr Vater ja selbst eine Schauspielschule gegründet, die Hamburger Stagecoach-Schule, Musical als Schwerpunkt. Wieso hat er sie nicht selbst unterrichtet?
Also, weil die Schule auch zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr unter den Fittichen meiner Eltern war. Meine Eltern haben die Schule 1990, glaube ich, war das, verkauft schon. Und haben dann, mein Vater hat eine Schauspielagentur gegründet, ist auch Fechtmeister noch gewesen, ist Drehbuchautor. Meine Mutter hat Tanzunterricht, Ballettunterricht gegeben. Also deswegen war es klar, dass ich bei denen auf der Schule das nicht mehr machen werde. Aber ich war dann an der Hochschule für Musik und Theater, an der staatlichen Schule in Hamburg, wo meine Mutter Ballett unterrichtet hat. Also ich hatte schon bei meiner Mutter Ballett unterrichtet, wo ich dachte, oh mein Gott, das wird richtig weird wahrscheinlich. Aber es war toll, vor allen Dingen, weil alle Schüler meine Mutter geliebt haben. Meine Mutter ist also einer der herzlichsten Menschen, die es gibt auf diesem Planeten, glaube ich. Und das wussten dann auch die Schüler irgendwann und deswegen hatte ich dann immer einen Stein im Brett bei allen.
Wie nervös sind Sie heute, wenn Ihre Eltern in der Filmpremiere sitzen?
Extrem. Immer wenn Familie da ist, bin ich richtig aufgeregt. Also da komm ich gar nicht mit klar. Wenn
klar,
jetzt hier sitzen
Geier
würden.
Was dran liegt, ne?
Total.
Was die über einem denken.
Ich finde, dass die das gut finden, was ich mache. Das sind ja die wichtigsten Zuschauer für mich. Ja, und deswegen bin ich da immer noch aufgeregt. Ich war jetzt gerade, ich habe auch einen Film in den Kinos, der heißt Smallfoot, ein Animationsfilm, den ich nur gesprochen habe. Und da bin ich jetzt auch mit meinen Eltern dann reingegangen und habe es mit denen zusammengeguckt und war total aufgeregt die ganze Zeit, was total albern ist eigentlich, weil es wirklich ganz schön geworden ist alles. Aber als sie dann am Ende sagten, ach, das war total schön und sehr berührend, war ich dann auch sehr glücklich.
Haben Ihre Eltern...
Obwohl ich dazu sagen muss, meine Mutter findet alles toll, was ich mache. Ja, sie ist eine typische Mutter. Also das ist egal, was ich mache.
Meine auch.
Ist sie ganz stolz und findet alles ganz toll.
Ja. Nee, das gehört dazu. Sie haben die Schauspielschule damals abgebrochen, um den Kinofilm Sommersturm zu drehen, der für viel Aufsehen auch gesorgt hat. Fanden Ihre Eltern das damals gut, dass Sie gesagt haben, ich breche die ab für einen Film?
Ich glaube, die waren überhaupt erstaunt, dass ich überhaupt auf die Schauspielschule gegangen bin. Also da waren die ja schon mal glücklich und fanden das irgendwie toll. Aber die merkten selber auch, ich war erst 18, als ich auf die Schauspielschule gegangen bin, war sehr jung. Und ich glaube, im Kopf war ich 15 wahrscheinlich, also noch viel jünger. Und als dann das Angebot kam, ich wollte eher Film machen, habe bis dato nur Film gemacht. Und Kino, das war so mein großer Traum auch immer. Und das wussten natürlich auch meine Eltern und deswegen haben sie mich in dem auch unterstützt, sagten, hey, wenn du diese Rolle spielen kannst, dann unterstützen wir dich darin und du wirst das hinbekommen und wenn es nicht klappt, dann versuchst du dich halt wieder zu bewerben an der Schauspielschule und machst das schon irgendwie. Und ja, deswegen haben die mir Gott sei Dank gar keine Steine in den Weg gelegt. Also deswegen habe ich das dann auch durchgezogen und hatte ja das große Glück, dass danach dann weitere Angebote auch kamen. Und ich
es kamen aber so richtig harte Rollen, ne? Also der Film Verfolgt zum Beispiel, da haben sie eine sadomasochistische Beziehung gespielt zu ihrer damals deutlich älteren Bewährungshelferin, Maren Kreumann war das. Mhm. Der Film hat den Goldenen Leoparden bekommen beim Filmfestival in Locarno, hat für sehr viel Aufsehen gesorgt. War Ihnen das damals, Sie waren glaube ich erst 22, war Ihnen das unangenehm, dass Sie da so viel nackte Haut zeigen mussten?
Ja, das war glaube ich auch das erste Mal, dass meine Mutter damals gesagt hat, willst du diese Rolle wirklich spielen? Ist es das was du machen willst?
Auch, ja. Deutlich ältere Geliebte, sadomasochistische Beziehung.
Ich habe lustigerweise zu der Zeit kurz davor auch schon immer Filme gedreht, wo ich meine ältere Geliebte hatte, wo ich mich dann irgendwie... einmal in Lisa Martinek verliebt habe, damals, die Postbotin war, es war so ein Sat.1-Film. Danach kam ein Film mit Marie Bäumer, wo später rauskam, dass es meine Mutter war, an die ich mich da verliebt habe, also ganz verrückt. Und dann kam diese Geschichte mit Maren Kreumann.
Die wurden immer älter, ne?
Die wurden immer älter und irgendwie haben die mich darauf gesetzt, immer auf diese Rolle. Und da habe ich auch erst abgesagt bei Verfolgt, als ich das Buch gelesen habe, weil mir das echt zu krass dann war. Und ich dachte, nee, um Gottes Willen, also für wen ist denn das gemacht hier überhaupt? Und so, wir sollten sich das angucken, ist ja krass. Und tollerweise sind die Produzenten sehr hartnäckig geblieben und meinten, komm, wir treffen uns nochmal. Es war gerade Cannes Filmfestival und die haben mich dann da irgendwie ganz groß eingeladen. Es war für mich natürlich in dem Alter alles völlig verrückt, eine ganz tolle Welt. Und ja, und da haben die mich dann überredet, dann doch diese Rolle zu spielen. Und vor allen Dingen, als es hieß, Maren Kreumann spielt die Bewährungshelferin, war für mich dann klar, okay, das kann ich mir jetzt doch sehr gut vorstellen. Da hatten wir viele Proben, uns darauf vorzubereiten, um zu gucken, ja, wo geht die Reise eigentlich so hin? Aber beim Dreh selber war es schon immer noch erschreckend. Irgendwie schämt man sich dann schon in diesen Moment danach und denkt, meine Güte.
Das war letztlich ihr großer Durchbruch, dieser Film.
Das war's und das war auch wirklich ein toller Film. Also ich bin da sehr dankbar und das ist einer der ganz großen Steine in meiner Karriere, so die ich irgendwie bis dato so habe, auf die ich sehr stolz bin.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ein Mann, von dem man denkt, er hat eigentlich nur Erfolge, zumindest haben alle Filme Erfolge, bei denen er mitspielt. Kommen wir zum Schluss nochmal auf ein wirklich trauriges Kapitel in Ihrem Leben zu sprechen.
Oh Gott, den HSV?
Genau. Ihr Verein, der leider nur noch zweite Liga spielt. Wie sehr leiden Sie?
Ach, es geht ehrlich. Also ehrlicherweise finde ich es alles gar nicht so schlimm. Natürlich ist es immer nicht toll für einen Verein, wenn er absteigt und auch nicht für die Fans. Und da sind viele Stellen, die da abgebaut werden müssen und es wird weniger verdient und sonst was in dem ganzen Verein. Aber letztendlich ist sowas auch immer für etwas gut, für Neuanfang und da passiert ja auch extrem was. Sie haben eine sehr junge Mannschaft, was ich toll finde und da kann sich wieder irgendwie, kann wieder was entstehen. Und was ich ganz spannend finde als Fan, ist, dass wir plötzlich wieder als Favorit immer in Spiele gehen, was wir ja nie sind. Ja, also waren wir immer die Underdogs und jetzt sind wir die Großen. Der große HSV muss gewinnen, muss 3 Punkte machen. Und so geht es sich auch ganz gut ins Stadion, ehrlich gesagt.
Also Sie haben nach wie vor eine Dauerkarte.
Selbstverständlich, die wird auch nicht weggegeben, die wird immer behalten. Und ich versuche da alle 2 Wochen immer noch hinzugehen und tue mir ganz tolle Spiele mittlerweile an.
Stimmt, dass Sie als Teenie mal als Brezelverkäufer im Stadion gearbeitet haben?
Ja, das stimmt. Ich habe für das Germans Brezel-Team gearbeitet, die nicht nur beim HSV, sondern auch in Bremen und Hannover Brezeln verkaufen. Und ich glaube, ich war der schlechteste Brezelverkäufer überhaupt, weil ich eigentlich immer nur die Spiele geguckt habe und nie Brezel verkauft habe. Also ich habe immer so weit verkauft, bis ich diesen riesen Korb irgendwie entspannt tragen konnte. Und dann habe ich mich hingestellt und geguckt. Und das war noch eine ruhmreiche Zeit beim HSV.
Ihr Tipp, wie groß sind die Chancen, dass der HSV wieder aufsteigt?
Ach, ich glaube, das können Sie ganz gut hinbekommen. Sie müssen sich jetzt noch weiter einspielen, ist noch nicht ganz so einfach. Es wird viel rotiert beim HSV. Ich hoffe, irgendwann haben Sie Ihre Startelf. Aber ich glaube, mit Köln haben sie ganz gute Chancen, da hochzukommen. Vielleicht nicht als Erster, aber wohl typisch HSV, wenn sie durch die Relegationen hochkommen. Das wäre so typisch HSV.
Außer Ihrem Traum vom HSV-Aufstieg haben Sie noch einen anderen Traum. Sie würden gerne mal in einem Bollywood-Film mitspielen. Was würde Sie daran reizen?
Ich bin einfach mit Bollywood-Filmen aufgewachsen durch meine Mutter. Wir haben eine große indische Community in Hamburg und da waren wir eigentlich fast jedes Wochenende im Kino und haben irgendwelche Bollywood-Filme gesehen. Und das ist schon oft sehr verstörend, weil es sehr glücklich alles ist und viel getanzt wird und viel rumgewackelt wird. Aber irgendwie dachte ich mir, das kann ich mir auch gut vorstellen. Einmal in so einem, das sind ja immer dann alles so riesen Dinger, was die da produzieren. Also es ist ja, ich war vor 4 Jahren in Delhi im Kino und habe mir dann da einen Bollywood-Streifen angeschaut mit Emir Khan, auch so ein Riesenstar da drüben. Und es ist schon, also die haben schon viel Geld, das merkt man auch, ja, was die da machen. Es ist natürlich alles Geschichten, die schon 20.000 Mal erzählt wurden und immer mit dem gleichen Ende. Aber ich hätte auch mal Lust, also mitzutanzen, mitzuwackeln und so ein bisschen zu singen dann auch.
Die Voraussetzungen haben Sie ja durch den Ballettunterricht auf jeden Fall. Kostja Ullmann, herzlichen Dank fürs Gespräch. Als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, habe ich noch ein Geschenk für Sie. Ich greife mal hier in die Tasche. Diese DVD nämlich mit dem Bollywood-Film Goal. Ich reiche die mal über.
Cool.
Kämpfe für deinen Traum. Und da geht es um einen Fußballverein, der verzweifelt versucht, wieder nach oben zu kommen. Und wie es typisch für Bollywood-Filme ist, er schafft es natürlich
auch. Ist das toll. Fußball, Bollywood und irgendwie alles und Aufstieg auch noch vereint.
Genau. Grüße toll. In diesem Sinne an den HSV.
Ganz lieben Dank.
Und Ihnen viel Erfolg.
Vielen Dank. Danke für alles.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.